zu werden. Wir wollen da weiter dranbleiben. Aber vorher möchte ich noch sagen, wenn jemand von euch was für die Gemeinde empfangen hat, jetzt auch während der Lobpreiszeit oder auch noch empfängt, dann bitte habt die Freiheit, das weiterzugeben, wenn es für die Gemeinde ist. Also das machen wir auch hier. Hast du was? Darfst gerne kommen. Oder wenn jemand ein Zeugnis hat, bitte lasst uns teilhaben. Ja, also wird Gott groß gemacht und wir werden ermutigt. Also bitte gebt es weiter, wenn ihr was habt. Sehr dankbar, wie Gott wieder einmal durch Bilder, durch das, was hier weitergegeben wird eigentlich, vieles auch von dem vorwegnimmt, was er, glaube ich, heute auch wirklich, wo er einen Schwerpunkt auch legen will. Und wenn ich mir was wünsche, jetzt auch von euch, ihr seid ja hoffentlich nicht zum Konsumieren hier, stimmt? Keiner, oder? Hoffentlich. Was ich mir total wünsche, ist, dass ihr das Wort, das ihr hört, wirklich nicht als Menschenwort nehmt. Nicht als Wort von mir oder egal von wem. Jetzt gerade praktisch egal, wer hier stehen würde. Sondern, dass ihr guckt, wo ist der Wort, das Gottes Wort drin? Zum einen, ich hoffe, ihr habt da eure Bibel, dass ihr prüfen könnt, dass ihr gucken könnt, findet sich das in meinem Buch auch? Ja? Weil dann ist es für euch. Und dass ihr aber auch schaut, was will Gott selber, was will der Herr euch ganz konkret wirklich hineinsprechen? Der Dirk hat vorhin gebetet und hat gesagt, okay, Herr, wir räumen dir das ein, dass du uns ermutigst, aber auch, dass du uns korrigierst, wo es notwendig ist. Und Korrektur, das wissen wir alle, das braucht ein offenes Herz, das braucht ein Herz, das bereit ist, auch sich sowas nicht nur anzuhören, sondern zu sagen, okay, wo ist da was? Und das wünsche ich mir total für uns und dafür würde ich auch gerne noch beten. Herr, ich danke dir so, dass du hier bist und dass du unser Gott bist, der uns wirklich herausholen will, auch aus diesem Klein-Klein heraus, aus diesem, ja, aus dieser beschränkten Sichtweise. Ich danke dir jetzt einfach auch für dieses Bild, dass du, ja, das einfach klar macht, wie sehr du uns einfach auf eine andere Ebene holen willst, nämlich auf eine Ebene, auf der deine Herrschaft noch viel sichtbarer wird für uns, auf der wir begreifen, was es überhaupt heißt, im Reich Gottes zu leben. Und wir machen dir Raum, Herr. Es sollen wirklich gebahnte Wege da sein zu den Herzen, dass du Raum bekommst, Herr, dass du einziehen kannst, dass deine Herrschaft, deine Königsherrschaft wirklich bei uns nicht einfach nur ein Wort ist, das wir besingen, sondern dass es realer und realer wird in unserem Leben. Dir sei alle Ehre, Herr. Amen. So, ihr Lieben, ich fange mit einem Vers an. Und wenn der euch neu ist, dann wart ihr schon lange nicht mehr da. Galater 5, Vers 25. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Ein starkes Wort, andere Übersetzung, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Kommt es irgendjemandem bekannt vor, der Vers? Ich glaube, ich fange schon zum vierten Mal mit diesem Vers eine Predigt an. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir das nochmal selber in den Mund nehmen. Ich bin sowieso dafür, dass wir das Wort Gottes in den Mund nehmen. Nicht einfach nur durch die Gedanken oder irgendwo sehen, hören, sondern wir nehmen es in den Mund. Seid ihr bereit, es mitzulesen, mit in den Mund zu nehmen? Komm, lass uns das mal tun. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Hey, willst du das wirklich? Willst du dich auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen? Das ist unser Leben, das ist unsere Berufung. Das ist der Grund, warum Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat, damit der Heilige Geist in uns dieses Leben hervorbringt, das geprägt ist, gleich wie das von Jesus, geprägt ist von dieser Kraft und Freude, die Gott für seine Kinder bestimmt hat. Wir haben vorhin gesungen von der Freiheit der Kinder Gottes, die Wahrheit, die Jesus in uns schafft. Und das ist die Wahrheit und die Freiheit, die er auch in dir schaffen will. Von Anfang an wurden wir für ein Leben im Geist geschaffen, nicht für ein seelisches Leben, wo wir gerade so schaffen und sagen, wir sind am Ende irgendwie bei Gott, sondern das ewige Leben hat doch schon begonnen. Wir sind doch schon im ewigen Leben. Und Gott wartet darauf, dass wir diese Stufen erklimmen. Der Weg von ihm aus, diese Treppe ist da, dass er sagt, Mensch, kommt zu mir, kommt auf diesen Berg, kommt in meine Gegenwart. Da ist das ganze Erbe, es ist hier. Erkennt doch, was euch in Christus geschenkt ist. Und dieses Leben wirklich in der Kraft und in der Freude, so wie wir es hier in diesem Wort leben, lesen. Gott möchte, dass wir auch darin leben. Der Vers vorhin, diese Worte, die Elia gelesen hat, und sie gehen von Kraft zu Kraft. Das ist doch unser Leben. Das ist doch das Leben, das Gott für uns möchte. Und nicht, sie gehen von Sonntag zu Sonntag und ja, sondern ein Leben von Kraft zu Kraft, und zwar jeden Tag, von jeder Situation zur nächsten, ein Leben von Kraft zu Kraft. Und wir haben uns das angeschaut, schon einige Male jetzt auch beginnend mit diesem Vers. Was heißt es, durch den Geist wandeln, im Geist wandeln? Und wir haben gesehen, es heißt nicht nur, also Schritt und Tritt, kann man ja sagen, man lässt sich Schritt und Tritt vom Geist verfolgen, aber es ist was anderes. Wir folgen dem Geist, ja, Schritt auf Tritt. Und wir haben gesehen, dass es dadurch möglich ist. Wir haben Apostelgeschichte gelesen, haben gesehen, was es für ganz praktische Auswirkungen hat, wenn man dem Heiligen Geist tatsächlich auf Schritt und Tritt folgt, nämlich, dass man dadurch zuallererst Sünde überwinden kann. Dinge, die uns schon lange gequält haben. Ja? Und es heißt, wer im Geist wandelt, ja, der wird die Begierden des Fleisches nicht mehr vollbringen, in dieser alten Übersetzung. Das heißt, wir können Sünde überwinden. Wir erhalten detaillierte Anweisungen, wohin es geht oder wohin es auch nicht geht, was wir tun, was wir auch nicht tun. Wir denken an Paulus, ja, wie sie unterwegs sind und sie wollen in diese eine Region gehen und der Heilige Geist verwehrt es ihnen. So ganz konkret wird es. Wir haben gesehen, wie dadurch vorbereitete Werke geschehen, ja, wie Gott schon längst diese Gemeinde in Philippi geplant hatte. Und am Anfang zeigt er dem Paulus aber nur so ein Mazedonier, ja, und sie gehen dahin und sie treffen nur ein paar Frauen, aber es war schon alles geplant. Dann bekehrt sich der Kerkermeister und es entsteht Gemeinde dort vor Ort. Das heißt, Gott hat diesen Plan. Und wenn wir sagen, wir reihen uns ein, wir wandeln im Geist, dann nimmt uns Gott in diesen Plan hinein. Was kann es Schöneres geben, ja? Und dann zuletzt haben wir uns angeguckt, wie kann ich auch jede Art von Widerstand überwinden. Wir haben gesehen, dass da einige Widerstände da waren, aber Paulus und Silas, sie waren im Geist und sie haben diese Widerstände überwunden. Und ich will heute mit euch, das habe ich schon angekündigt, den nächsten Schritt anschauen jetzt und sagen, okay, wie komme ich denn jetzt dazu, ja, mich von diesem Geist bestimmen zu lassen? Wie komme ich denn jetzt dazu? Ja, hier steht ja eigentlich eine Aufforderung, ja, wandelt im Geist. Hier kommt es jetzt in der Übersetzung gar nicht so richtig raus. Ja, da ist so ein Entschluss, wir wollen. Aber wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel Elberfelder anschauen, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Ja, es ist eigentlich eine Aufforderung, im Geist zu wandeln. Und es ist weniger eine Feststellung im Sinn von, wenn du jetzt zu Jesus gehörst, dann wandelst du ja sowieso im Geist. Das ist nämlich nicht so. Das ist nicht so. Wir wandeln nicht automatisch im Geist. Stimmt das? Im Geist wandeln ist offensichtlich kein Automatismus. Die Voraussetzung dafür, die ist in jedem Fall da, wenn du zu Jesus gehörst. Ja, die Voraussetzung ist nämlich, von Neuem geboren zu sein. Neues Leben zu haben von Gott her, das bedeutet, der Heilige Geist kommt, um in mir zu wohnen. Er ist in mir. Absolute Voraussetzung natürlich, um im Geist zu wandeln, wenn der Heilige Geist in dir wohnt. Aber während der Heilige Geist in jedem wohnt, der wiedergeboren ist, heißt noch lange nicht, dass man jetzt im Geist wandelt. Sonst wäre diese Aufforderung auch seltsam. Ihr kennt vielleicht Watchman Nee, das normale Christenleben, also ein Mann Gottes, der sehr viel sich auch damit beschäftigt hat. Was heißt es jetzt, Leben im Geist? Kann man als Christ auch seelisch leben? Gibt es seelische Christen? Ja, oder wie hängt das jetzt alles zusammen? Und er hat gesagt, ein geistlicher Mensch, also ein Mensch, der im Geist wandelt, der ist nicht ein wiedergeborener Mensch. Sondern er ist ein wiedergeborener Mensch, der in Ausrichtung lebt. Also ein geistlicher Mensch, ein Mensch, der im Geist wandelt, ist nicht ein wiedergeborener Mensch, sondern er ist ein wiedergeborener Mensch, der in Ausrichtung lebt. In Ausrichtung. Das heißt, auch dann, wenn der Heilige Geist in uns lebt, wir sind bekehrt, wir haben Leben von Gott bekommen, dann kann es tatsächlich sein, dass wir herzlich wenig von der Gegenwart Gottes in uns mitbekommen, dass wir diese Realität, was das eigentlich bedeutet, dass wir das ganze Erbe haben, was es eigentlich bedeutet, dass Gott selber in mir ist, dass das überhaupt keine Auswirkungen auf mich hat oder wenig Auswirkungen. Ich bin gerettet, ja, und das ist gut so. Aber das, was Gott eigentlich will, dass er sagt, komm, komm zu mir, nimm meine Perspektive ein. Das kann sein, dass das gar nicht da ist. Entweder weil Unabhängigkeit da ist oder Unglaube, dass das überhaupt geschehen kann. Oder es ist Unvergebenheit oder Bitterkeit da. Das hindert uns alle, überhaupt im Geist zu leben, im Geist zu wandeln. Es kann auch sein, dass wir voll seeleorientiert unterwegs sind. Seeleorientiert würde bedeuten, ich lasse mich von meinem Verstand leiten. Und da wissen wir ganz klar, was Gott sagt. Ja, in Sprüche, ja, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern du sollst mir folgen. Oder es kann auch sein, einige, die sich von Gefühlen leiten lassen. So, es ist möglich, neugeboren zu sein und trotzdem sich nicht auf Schritt und Tritt vom Geist bestimmen zu lassen. Ich denke, da werdet ihr übereinstimmen. Aber wir wollen ja wissen, okay, wie lebe ich denn in dieser Ausrichtung? Wie komme ich in diese Ausrichtung? Und ich werde euch jetzt sicher nicht irgendwie so eine Anleitung geben, ja, zum Abhaken. Ah, ich muss das und das und das und diesen Schritt tun. Aber ich möchte trotzdem ganz, ganz wichtige Grundlagen nennen, die für ein Leben im Geist, wenn wir sagen, ich will das, ja, ich will das, dann die total wichtig sind. Und einige, und da bin ich wirklich Gott dankbar, einige wurden auch schon genannt. Sei es in den Liedern, sei es durch dieses Bild, sei es durch das, was Victoria erzählt hat. Und ihr werdet es wiedererkennen. Und ich bete aber, dass es tiefer geht und dass ihr wirklich hinhört, okay, wo sind da die Punkte, wo Gott mit euch selber redet. Die Ausrichtung auf Gott bedeutet völlige Kapitulation. Kapitulation ist so ein Wort, das man sagt. Rita hat gerade gesagt, es kostet was. Kapitulation oder dieses Leben, wenn ich sage, ich werde mich darauf einlassen, dass Gott mich woanders hinruft, das kostet was. Nämlich vollständige Kapitulation, nämlich die Bereitschaft, dass du dein Leben von ihm vollkommen bestimmen lässt. Und zwar auch dann, wenn es unbequem ist, wenn es extrem schmerzhaft ist und wenn es extrem grausam ist. Einfach nur grausam und du dich total massakriert fühlst, sich dein Fleisch total massakriert fühlt. Galater 2, also auch im Galaterbrief, Galater 2, 19 und 20, dieser ganz bekannte Vers, wo es heißt, ich bin mit Christus gekreuzigt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn der Heilige Geist in dir wohnt, die Frage ist, wie klar ist dir, dass nicht mehr du, dass du dir nicht selber lebst, sondern dass Christus in dir lebt und dass es heißt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Mit Christus gekreuzigt sein heißt nicht einfach nur, Jesus hat jetzt meine Schuld genommen. Das ist auch so. Schuldbrief getilgt, ein für alle Mal, Halleluja, ich bin so dankbar dafür. Alles weg. Aber es bedeutet auch, ich bin mitgekreuzigt. Ich bin mitgekreuzigt. Was am Kreuz passiert ist, ist ein Herrschaftswechsel, nicht nur die Rettung. Dass Jesus die ganze Schuld auf sich genommen hat, das war gewaltig. Aber da ist so viel mehr, denn Jesus ist nicht nur Retter, sondern er ist auch Herr. Und ich glaube, dass bei ganz vielen, die auch Jesus als Retter annehmen, die als Retter besingen, ihn als Retter ehren, diese Herrschaft, diese Königsherrschaft, von der immer wieder auch die Rede ist im Wort Gottes, dass sie noch nicht wirklich da angekommen ist. Warum? Ich glaube, dass es ganz einfach ist, um das zu verstehen und anzunehmen, musst du letztendlich deinen Stolz aufgeben. Ich bin doch auch wer, ich bin selbstständig. Das ist das, was uns Menschen, glaube ich, am schwersten fällt. Und solange einer von uns noch denkt, dass er irgendwie noch selber doch noch ein bisschen doch gut ist, uns doch noch irgendwie selber schafft, dann haben wir, glaube ich, wenig verstanden. Gott sucht wirklich zerbrochene Herzen. Gott sucht zerbrochene Herzen, die anerkennen, was im Römerbrief steht. Ja? Im Römerbrief, da ist keiner, der gut ist, auch nicht einer. Alle haben sie versagt, alle. Und dass dann wirklich eine radikale Umkehr, eine tiefe Buße notwendig ist. Eine tiefe Buße heißt, ich kehre um von meiner Unabhängigkeit. Und ich stelle selber bei mir fest, wie hier im Badischen würde man sagen, wie verhockt diese Unabhängigkeit ist. Ja, wie schwierig das ist, die loszuwerden, auch wenn man das möchte. Ja. Weil das so drin steckt. Und es bedeutet, Buße heißt, ich kehre um davon. Buße heißt nicht, wie es manchmal so gemacht wird, ja, du musst einfach nur Jesus annehmen, ja. Auch gerade so in Veranstaltungen, heb deine Hand und jetzt bist du gerettet. Sondern echte Buße heißt, ich kehre um, ich lasse sein, ich gebe die Herrschaft komplett ab. Ich gebe die Herrschaft komplett ab. Du kannst nicht einfach nur Jesus deinem Leben zufügen. Du kannst es schon, kannst Jesus deinem Leben zufügen, aber du wirst kein neues Leben haben, das bestimmt ist von seinem Geist. Christsein heißt, es geschieht Buße. Absolute Umkehr. Psalm 34, Vers 19. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Die zerbrochenen Herzen sind, das sind nicht nur die kaputten, ja, so die offensichtlich kaputten, wie jetzt vor 2 Wochen, als dieser Obdachlose herkam oder wie auch immer. Das sind nicht die offensichtlich draußen irgendwie ein schwieriges Leben haben. Die sind es natürlich auch. Aber ein zerbrochenes Herz ist eine innere Angelegenheit. Ja, da kann auch außen alles schön aussehen. Die Frage ist, hast du ein zerbrochenes Herz? Und ich glaube, dass das Hauptproblem von vielen Gemeinden ist, oder überhaupt im Volk Gottes, dass da Leute sitzen, die noch total unzerbrochen sind. Die wirklich nicht kapituliert haben. Sie haben einen Teil ihres Lebens die Herrschaft übergeben. Aber eben nur einen Teil. Halbherzig. Irgendwie schon, aber doch nicht das ganze Wagnis. Es sind Leute, die Jesus total lieben. Die diese Lieder von Herzen mitsingen. Total echt, Jesus, ich liebe dich, ja. Kein anderer Name, der so schön ist, ja, wie schön dieser Name ist, das ist überhaupt nicht die Frage. Aber die trotzdem nie verstanden haben, dass wenn Jesus Herr ist, dass es bedeutet, dass sie aufgehört haben, sich selber zu gehören. Ich entdecke das manchmal auch an mir selber, dass man so diese Haltung hat, oh, das gebe ich Gott und das gebe ich Gott, ja, und ja, manchmal, man ist so, macht viele Dinge, die auch gut sind und man denkt, man gibt es Gott und man verpasst total, hey, das gehört alles Gott. Und mir fällt es immer wieder auf, auch wenn andere Leute sagen, hey, ich finde es manchmal auch gerade in der Schule und so, ich finde es gut, dass du dich da halt, dass dir das nicht zu viel ist, das und das noch zu tun, du könntest ja jetzt auch irgendwo sitzen, keine Ahnung, dann sage ich immer, hey, weißt du was, mein Leben gehört mir doch nicht. Es ist eine ganz andere Art und Weise, an dein eigenes Leben ranzugehen. Was machst du mit deinem Leben? Was planst du für dein Leben? Es gehört dir doch gar nicht. Ist dir das klar? Dein Leben gehört, wenn du zu Jesus gehörst, dein Leben gehört gar nicht mehr dir. Gott sei Dank lässt dich Gott daran teilhaben, ja, und er will auch, dass du Freude dran hast, keine Frage. Aber es gehört doch nicht dir. Eine ganz andere Herangehensweise. Aber an Dinge, die wir tun wir die nicht, wenn es nicht mehr dir gehört. Ja, angenommen jetzt, ich sage, ich will, der Elia hat so einen schönen Koffer da. Ja, ich kann doch nicht mit dem Koffer nicht einfach machen, was ich will, oder? Wie fändest du das, wenn ich jetzt einfach, ich sage, oh, den Koffer, den schmeiße ich jetzt mal hier zum Fenster raus. Ja? Hey, kann ich doch nicht machen. Warum? Weil er dir gehört. Ich kann doch nicht einfach mit deinem Eigentum irgendwas machen. Kann ich nicht. So, wenn wir sagen, wir gehören Gott, dann kann ich doch nicht mit meinem Leben machen, was ich will. Dann kann ich mir doch nicht mehr rausnehmen, eigene Entscheidungen zu treffen. Ich meine, im Großen und Ganzen fragen wir Gott, gell? Und wir sagen, wenn irgendwas ansteht, ja, ich bete mal, aber hey, unser Herz, ja, ich habe mir das schon, ja, und man malt sich aus, wie das sein könnte und man hat halt doch so seine Wünsche und ja, so halbherzig. Solange wir uns noch herausnehmen, eigene Entscheidungen zu treffen, davon bin ich überzeugt, solange wir uns das noch rausnehmen, so diese eigenen Freiheiten noch für uns zu reservieren, also Gott im Großen und Ganzen auf jeden Fall, Gottes Wille geschehe, aber in diesem einen Bereich, ja, bin ich, ja, Und man findet da ja noch alle möglichen frommen Ausreden und sagt, ja, Gott versteht es ja, er kennt ja mein Herz. Ja, und man findet da alle möglichen Dinge, die sich noch toll anhören, fromm anhören. Wir sind ja nur Menschen. Wir sind ja auch nicht perfekt. Und das ist halt, ja. Solange wir da so noch rumeiern, wir werden nicht in dieses Leben im Geist kommen, das von Kraft zu Kraft geht. Wir werden nicht dahin kommen, das, was wir uns so wünschen, wofür wir beten, wo wir sagen, Herr, hab du deinen Weg mit uns. Hab du deinen Weg mit uns. Wir werden da nicht hineinkommen. Und vieles wird schwierig werden. Wenn diese Grundsatzentscheidung nicht da ist, wirklich Gott einzuräumen, Gott zu fragen, Gott, was willst du von mir? Egal was ich mach's. Ich habe das einmal sehr, sehr krass erlebt. Manche von euch kennen ja mein Zeugnis. Das ist vielleicht jetzt eine Wiederholung. Aber ich habe einen ganz krassen Moment erlebt. Das war 2005. Ich war total am Boden. Beziehung kaputt. Identität komplett zerbrochen. Job an die Wand gefahren. Keine Wohnung. Und dann habe ich noch ein Augenvirus bekommen, sodass ich wirklich erst auf dem einen Auge nichts mehr sehen konnte, dann auf dem anderen. Und ich lag nur noch auf dem Sofa rum. Es durfte mich keiner besuchen, weil das so ansteckend war. Und ich dachte wirklich, ich sterbe. Ich hatte so seelische Schmerzen, wie ich sie noch nie vorher in meinem Leben hatte und auch nie hinterher. Und ich habe wirklich innerlich geschrien und ich habe dann irgendwann auch äußerlich geschrien und ich habe zu Gott geschrien. Ich habe gesagt, Herr, ja, was willst du eigentlich? Ja, und dann irgendwann war ich so verzweifelt, mitten in der Nacht, stundenlang, habe ich da innerlich diesen Kampf gehabt und irgendwann habe ich so geschrien und habe gesagt, okay, Herr, willst du eigentlich, dass ich sterbe? Und dann höre ich, wie Gott sagt, ja. Und ich habe auch nie was anderes behauptet. Und in dem Moment, ich war wie wenn was abgeschnitten wäre, wie wenn Vorhang aufgeht und diese ganzen Stellen, die ich von Kindheit an kannte, mit, ihr seid mitgekreuzigt mit Christus, wer sein Leben nicht verliert um meinetwillen, ja, wenn ihr das Leben nicht lasst, ihr könnt es nicht gewinnen, diese ganzen Stellen haben zum ersten Mal für mich Gestalt angenommen. Und ich sage, oh, stimmt. Das steht da ja alles schon drin. Ich habe das immer gelesen und dachte, das ist halt so, keine Ahnung, was ich gedacht habe. Und in dem Moment, wo er sagt, ja, ich möchte, dass du jetzt stirbst. Und in dem Moment habe ich gesagt, okay. Und ich habe kapituliert und ich habe gesagt, okay, Herr, egal, was du jetzt mit meinem Leben machst, es ist mir egal. Mach irgendwas. Es ist mir wurscht. Mach einfach irgendwie was. Und es kam eine Ruhe, ja, dieser ganze Aufruhr, der sich über Stunden aufgebaut hatte, er hat sich gelegt in diesem einen Augenblick. Und ich habe gesagt, okay, ich gehöre nicht mehr mir, mach du mit meinem Leben, was du willst. Und ich dachte, okay, jetzt habe ich kapituliert, jetzt geht es alles so weiter, jetzt ist dieser Friede da und Gott hat seinen Weg mit mir. Es hat aber nicht lange gedauert, da habe ich eins verstanden. Da habe ich verstanden, dass es vielleicht mit so einer ganz krassen Entscheidung anfängt. Ja, das kann auch für euch, entweder ihr habt sie auch schon genauso krass getroffen oder es kann auch heute der Tag sein, an dem ihr so eine krasse Entscheidung trefft und sagt, okay, Schluss jetzt, Schluss, aus. Aber dass Kapitulation sich nicht auf eine Situation beschränkt. Ja, das kann einmal sehr, sehr krass sein, aber dann kommt eine nächste Situation, da musst du wieder kapitulieren. Bei mir ging das dann war die Entscheidung, ich habe mir gesagt, okay, Gott, also alles, egal was. Und dann kam der Moment, wo es darum ging, wie es bei mir beruflich weitergeht und Gott hat gesagt, und jetzt gehst du in die Schule. Und ich habe gesagt, nein, ja, nein, wollte ich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Heute bin ich der glücklichste Mensch, ja, dass ich in der Schule bin, möchte nirgendwo anders sein. Aber ich habe dann gemerkt in dieser Situation, ich musste wieder kapitulieren. Und ich musste wieder kapitulieren. Nämlich jedes Mal, wenn sich mein Wille mit dem von Gott gekreuzt hat. Das heißt, Kapitulation ist zum einen eine Grundentscheidung. Ich räume Gott die Herrschaft ein, egal über welchen Bereich. Er darf mir sagen, wo es lang geht. Er ist meine Autorität, aber dann genau in diesen Momenten, wo es happig wird. Letztendlich ist genau da die Kapitulation gefordert, in dem Moment, wo sich mein Wille, mein Wunsch mit Gottes Willen kreuzt. Leben im Geist ist ein Wachstumsweg, ganz klar. Das heißt, da geht Schritt nach Schritt. Ich lerne mich auf Gottes Willen auszurichten und lerne dann auch in diesen Situationen, wo es happig wird, meinen Willen Gott unterzuordnen. So, wenn du einverstanden bist und sagst, ja, ich glaube, Gott ist der Herrscher meines Lebens, wichtig sind diese vielen kleinen Situationen, wo sich dein Wille mit seinem kreuzt, wo sich dein Wunsch mit seinem kreuzt. Da kommt es drauf an. Da kommt es drauf an, in Ausrichtung zu leben und sich dem Willen total unterzuordnen. Und ich habe das immer wieder gemerkt, auch wie schwierig das ist. Jedes Mal wirst du neu massakriert, ja, und du denkst, oh nee, muss nicht. Und dann aber sagst du doch, ich weiß es. Ich möchte nochmal dieses Bild bemühen. Erinnert euch noch, als der Engelbert mit dem Raphael hier durch die Gemeinde marschiert ist. Da hat der Raphael Folgendes gesagt. Ich habe gefragt, wie viele Entscheidungen hast du getroffen? Und er hat gesagt, eine, nämlich am Anfang hinterher zu gehen. Und dann ist er immer hinterher gelaufen. Ich behaupte, er hat nicht nur eine getroffen, sondern er hat die Grundentscheidung getroffen, dem Engelbert hinterher zu laufen. Und dann aber an jedes Mal, wenn der Engelbert abgebogen ist, hast du im Prinzip immer wieder die Entscheidung getroffen, jetzt nicht einfach weiterzugehen, sondern ihm hinterher zu gehen. Das muss uns einfach klar sein, dass wir nicht sagen, ja, wir sind bekehrt, wir haben grundsätzlich Gott in unserem Leben, sondern dass wir sagen, in jeder dieser kleinen Situationen räume ich Gott die Herrschaft ein. Das heißt, Leben in Ausrichtung. Und Leben in Ausrichtung hat auch was mit der Blickrichtung zu tun. Absolute Blickrichtung. Schau das, was Victoria vorhin erzählt hat, nämlich auch weg vom äußerlichen Sichtbaren hin zum Unsichtbaren. Zu diesem Gott, der Wunder tut, zu diesem Gott, der kräftig und mächtig ist, jeden Feind niederzuhalten bzw. sich klarzumachen, dass er ihn schon besiegt hat. Wir sehen das bei Paulus und Silas, wie sie im Gefängnis sind. Sie schauen nicht, sind nicht frustriert über den Block, sie lecken nicht ihre Wunden und beklagen sich. Ja, sie regen sich nicht über den Kerkermeister auf oder irgendwie was. Sie überlegen nicht, wie sie da rauskommen, sondern sie loben Gott, sie erheben Gott. Sie sind nicht problemorientiert, sondern sie sind gottorientiert. Auch das heißt Leben in Ausrichtung. Ich schaue auf das, was Gott tut. Und wir werden manchmal so eingenommen von dem, was uns gerade beschäftigt, dass wir es verpassen, uns genau in dieser Situation auf Gott zu schauen. Aber Gott will das. Und ich hab mal diesen Spruch gelesen. Einige von euch kennen den bestimmt, wo es heißt, erzähl nicht Gott, wie groß deine Probleme sind, sondern erzähl dein Problem, wie groß dein Gott ist. Ja? Und das heißt weg von diesem Problemorientierten hin zu diesem Gottorientierten. Und wir sagen, Gott, du bist so groß, du kannst alles, du kümmerst dich um mich. Wenn ich mein Leben dir unterordne, ich weiß, du sorgst für mich, egal in welchem Bereich. Und das haben schon so viele Leute im Alten Testament, im Neuen Testament, Glaubensmänner, die wir hier aus den letzten 2000 Jahren kennen, das haben so viele schon erlebt und auch viele von uns erlebt. Ja, wie Gott treu ist und wie er dann, wenn wir anfangen, auf dieses wegzuschauen von dem Sichtbaren hin auf das Unsichtbare, was dabei rauskommt. Denken nur mal Abraham, wo es heißt, da wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf. Warum? Weil er das Unsichtbare, weil das für ihn noch realer war als das, was für uns sichtbar ist. Ja? Oder weil er an einen Gott geglaubt hat, von dem es heißt, der das Nichtseiende ruft, als wäre es da. Und diese Sichtweise, die wünsche ich mir so für uns, dass wir sagen, da gibt es was Nichtseiendes, das aber durch die Kraft Gottes hervorgerufen werden kann. Jederzeit. Jederzeit. Ausrichtung hat auch ganz entscheidenden Einfluss auf unsere Wahrnehmung. Ausrichtung hat entscheidenden Einfluss auf unsere Wahrnehmung. Wie nehmen wir irgendwie was wahr? Wie nehmen wir auch Gott wahr? Wie nehmen wir Gottes Stimme wahr? Und ich finde es immer wieder sehr interessant, wie subjektiv unsere Wahrnehmung ist. Ja? Mir fiel das ist jetzt ein total profanes Beispiel, aber mir fiel das so auf, ich habe in der Schule übernachtet, Klassenübernachtung. Und ich habe in einem Zimmer übernachtet mit so einer großen Schuluhr. Und ich kann euch nicht sagen, wie laut diese Uhr getickt hat. Ich war kurz davor, die zu zertrümmern, ehrlich. Die hat so richtig, so ganz laut, mindestens 50, 80 Dezibel, ja. In meiner Wahrnehmung. Es war nachts, ich wollte schlafen und diese Uhr, tschack, tschack, tschack. Und sagte ich, diese Uhr? Die tickt die ganze Zeit. Ich höre sie jetzt extrem, sonst höre ich sie überhaupt nicht. Na, wie kann das sein? Und dann waren Zeiten und dann bin ich so halb weg, dann habe ich sie nicht gehört, habe an was anderes gedacht, habe sie auch nicht gehört und plötzlich war sie wieder da, die Uhr. dachte ich, die Uhr, die tickt doch nicht unterschiedlich laut. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Gottes Stimme. Gott will mit uns reden, Gott redet mit uns, aber die Frage ist, ja, wie, wenn unsere, in dem Moment, wo ich meine Aufmerksamkeit auf die Uhr gerichtet habe, war die unglaublich laut. Und ich glaube, bei Gott, es ist ähnlich, ja, wenn wir ausgerichtet sind auf Gott, wir können diese Stimme doch viel besser hören. Ja, wir sind ausgerichtet, wir kriegen was mit von dem, was er aussagen will. Und es gehört zur Grundausstattung von Christen, dass wir die Stimme Gottes hören können. Und wenn du jetzt von dir, wenn du hier sitzt und du sagst, ja, aber irgendwie, ich kann sie nicht hören, dann lass uns da drüber reden, lass uns gucken, okay, wo liegt's, was sagt das Wort? Ja, lass uns da auch in die Wahrheit kommen und sagen, hey, nee, Gott sagt, meine Schafe, ja, sie kennen meine Stimme und sie folgen mir. Es ist möglich, Gottes Stimme zu kennen und ihr zu folgen. Es ist möglich. Aber es ist auch notwendig, die Stimme zu unterscheiden. Und genau da will uns Gott auch trainieren. In dieser Ausrichtung zu leben heißt auch, ich lerne, diese Stimme Gottes von anderen Stimmen zu unterscheiden. Und glaub nur nicht, dass, nur weil du jetzt betest und sagst, Gott, ich will deine Stimme hören, dass der erstbeste Gedanke, der dir kommt, dass der von Gott ist. Glaubt es nicht. Warum? Weil der Teufel auch deinen Wunsch kennt, Gottes Stimme zu hören. Und der wird kräftig versuchen, dir dazwischen zu funken. Ich habe einmal so ein Seminar gemacht, wo es auch darum ging, Gott hören, ja, und so weiter. Und dann hat jemand gesagt, ja, du musst einfach dafür beten, dass du Gottes Stimme hörst. Und der nächstbeste Gedanke, der dir kommt, dann geh im Vertrauen vorwärts, dass das einfach von Gott ist. Hey, da sind schon viele in die Irre gegangen. Schon sehr viele in die Irre gegangen. Sondern wir lernen zu unterscheiden, indem wir auch prüfen, indem wir schauen, okay, was sagt das Wort Gottes? Der Geist wird nie dem Wort widersprechen. Und wir können damit rechnen, dass der Teufel erstmal versucht, die Wünsche, die wir haben, ja, das irgendwie noch fromm zu verpacken. Und wir meinen auch noch, ja, hey, das muss ja Gott sein, das ist noch so irgendwie geistlich. Ja. Vorsicht, Vorsicht. Aber andererseits müssen wir auch keine Angst davor haben, weil Gott sagt, ihr habt die Salbung, ja, findet man im Johannesbrief, er sagt, ihr habt die Salbung zu unterscheiden. Ihr habt die Salbung des Heiligen. Warum? Weil der Heilige Geist in euch ist. Wir können unterscheiden. Und wir können dann am besten unterscheiden, wenn wir uns der Gegenwart Gottes aussetzen, wenn wir wissen, wie sich seine Stimme anhört. Wenn wir immer sicherer darin werden, in seiner Gegenwart zu sein. Ja, wie hört sich das an? Wenn ihr, weiß nicht, wer von euch ist länger als 20 Jahre verheiratet? Okay. Ich denke mal, wahrscheinlich die anderen auch, ich denke mal, dass ihr die Stimme eures Partners erkennen könnt, auch wenn der am Telefon sehr, wenn die Verbindung so leicht gestört ist. Ja? Man lernt Nuancen kennen oder wenn er woanders ist, man hört es nicht ganz direkt. Ich glaube, dass man das kann, weil man einfach die Stimme so gewohnt ist, dass man die unter anderen Umständen auch erkennen würde. Mir fiel auch wieder ein, der Josua hat mich erinnert an dieses Beispiel von diesem Falschgeld-Workshop, das ich ja auch schon mehrfach bemüht habe. Es ist was ganz Ähnliches. Einige von euch erinnern sich. Also es war das Problem einfach, dass sehr viele Blüten im Umlauf war, sehr viel Falschgeld, und sie haben mit Bankern einen Falschgeld-Workshop gemacht, um einfach die Unterscheidungsfähigkeit zwischen richtigem Geld und Falschgeld zu fördern. Und die Banker, die haben jetzt natürlich sich alle, waren ganz gespannt drauf, was es da alles an verschiedenen Blüten gibt, ja, wie das Falschgeld, ja, auf was für Ideen die Leute kommen. Und dann haben sie in diesem ganzen Workshop was zu Gesicht bekommen. Nur echtes Geld. Tagelang nur echtes Geld. Sie haben sich damit beschäftigt. Wie fühlt es sich an? Wie riecht es? Wie ist die Beschaffenheit? Was sind die Merkmale? Sie haben sich ausschließlich mit echtem Geld beschäftigt und waren so hinterher in der Lage, jede auch noch so raffiniert hergestellte Blüte zu erkennen. Warum? Weil sie das Echte kennen. Und Gott möchte das von uns auch. Wir müssen nicht unbedingt wissen, ja, wir müssen uns nicht mit der Dunkelheit beschäftigen, wir müssen nicht wissen, wie jetzt alle möglichen Feinde Gottes da agieren und auch in mein Leben hineinfunken wollen, müssen wir nicht. Sondern unsere Aufgabe ist es, uns Gottes Gegenwart auszusetzen, dass es so in uns drin ist, dass wir seine Stimme so gut kennen, dass wir sie jederzeit von anderen unterscheiden können. Dass wir in seinem Wort zu Hause sind, dass wir sein Wort so gut kennen, dass wir jede Fälschung sofort identifizieren können. Das ist das, was Gott möchte. Gott trainiert uns auch, wenn er uns da Bestätigung gibt durch andere. Manchmal ist es frustrierend, wenn man von Gott was empfängt und dann verpasst man das weiterzugeben. Zum Beispiel, man kriegt was für die Gemeinde und man verpasst irgendwie den Moment und hinterher kommt es dann und man denkt, ach, das hätte so gut gepasst. Wisst ihr, wovon ich spreche? Schon mal jemandem passiert? Und du ärgerst ihn und denkst, da habe ich es nicht weitergegeben. Ja, das war tatsächlich von Gott. Ich habe das erst letzte Woche erlebt, dass jemand gesagt hat, ah, ich hätte was gehabt, das hätte so gut gepasst und kam dann aber irgendwie nicht zum Zug. Aber wisst ihr was, das ist überhaupt nicht schlimm, weil es ist auch kein Grund, sich zu ärgern, weil nimm es doch einfach als Bestätigung, dass du Gott verstanden hast, dass du Gottes Stimme hören kannst und dass du das nächste Mal wirklich auch das Vertrauen hast, das weiterzugeben. Also weine nicht irgendwie, beklage nicht verpasste Gelegenheiten, sondern sag, okay, danke Herr für diese Bestätigung. Danke Herr, wenn ihr vielleicht heute auch ein ähnliches Bild gehabt habt, ihr habt eine Ahnung davon bekommen in eurem Geist, wo Gott mit uns hin will und es wird dann bestätigt durch so ein Bild oder bestätigt durch das, was Gottes Wort sagt, dann freut euch und sagt, okay Herr, geh weiter mit mir, ich will deine Stimme immer, immer, immer besser kennenlernen. Wir lernen immer besser zu erkennen und zu unterscheiden und so trainiert uns Gott auch. Und deswegen sind wir auch eine Gemeinschaft, wo wir einander helfen und auch bekräftigen, auch ermahnen und sagen, du, nee, ich glaube nicht, dass das widerspricht dem und dem, ja, wo wir einfach sehen im Wort Gottes, aber wo wir uns auch wirklich bestärken, ermutigen, dran zu bleiben und bestätigen das, was Gott uns gezeigt hat. Ausrichtung hat was auch mit Zeit zu tun, nämlich mit Warten. Zeit, in der ich von nichts abgelenkt bin. Und das ist ehrlich gesagt mein größter Kampf und wahrscheinlich auch für viele von euch. Weil warten, wenn man jetzt Zeit mit Gott hat und man wartet einmal, ist einfach nur da, weil das so eine Demütigung ist für den eigenen Verstand. Ja? So eine Demütigung für das, wie effektiv doch Zeit eigentlich genutzt werden müsste. Und ich sitze da und ich merke nichts. Aber im Wort Gottes kommt dem Warten auf Gott eine ganz große Rolle zu. Es ist unglaublich, wie oft es drinsteht. Ja, sei es mit anderen Wörtern, warten, harren oder so ähnliches. Und oft wird es ja auch mit hoffen übersetzt, aber eigentlich bedeutet es warten. Ich habe das auch extra nochmal nachgeguckt. Das heißt, hoffen, warten, aber auch abwarten, verweilen, an einem Ort bleiben. Aber wer wartet schon gern? Wer von euch wartet gern? Wenn ihr einen Termin habt und ihr müsst warten, was macht ihr da? Sitzen und warten und sagen, jetzt werde ich gleich den Arzt treffen und er beschäftigt euch mit dem Arzt. Macht ihr das? In der Regel lenkt man sich ab, holt mal das Handy raus, liest was, das sind ja immer diese tollen Zeitschriften beim Arzt, ja im Wartezimmer. Aber selten, dass sich jemand wirklich innerlich sagt, okay, ich warte hier jetzt, weil ich weiß, dass das, was gleich kommt, dass es gut ist. Und ja, also normalerweise beschäftigst du dich mit anderen Dingen und bewusstes Warten ist wirklich hart. Ich merke das immer wieder. Ich finde es eins vom härtesten, ja, dann wirklich zu sagen, okay, Herr, hier bin ich. Und selbst wenn ich jetzt nichts höre und nichts merke, ich weiß, es ist richtig, es ist gut. Es ist gut, da zu sein. Es ist keine Zeitverschwendung, sondern es ist eine Zeit, in der deine Gegenwart mich immer mehr prägt, in der deine Gegenwart mich so prägt, dass ich sie unterscheiden kann von anderen Dingen. In der meine Ausrichtung völlig auf Gott gerichtet ist. Und dann, wenn du wirklich den echten Gott erleben willst, der wird manchmal auf sich warten lassen. Und es ist unglaublich, wie schnell da auch ein Imitat von Frömmigkeit da ist. Das geht sehr schnell, das ist meistens das Angenehmere. Oder so ein Fastfood-Gott erleben, schnell mal die Losung lesen und auf geht's, ab weiter. Losung lesen ist okay, ich habe nichts dagegen, ja. Aber dieses Warten auf Gott, dieses Zeit, sich der Gegenwart Gottes auszusetzen, ist einfach nochmal was ganz anderes. Und schließlich, wir können nicht theoretisch im Geist leben. Wir können nicht theologisch im Geist leben. Es geht einfach nicht. Sondern Leben im Geist ist total praktisch. Der Heilige Geist leitet, er weist an und dann liegt es an uns zu reagieren. Und zwar im ganz realen Leben. Nicht theologisch zu reagieren, ja, erkenne ich an, abgespeichert, ja, sondern reagieren heißt ganz konkret, es wird ganz konkret, Paulus erhält die Anweisung, nach Mazedonien zu gehen, er geht. Ungehorsam dämpft den Geist. Ja, wenn wir das nicht tun, wenn Gott uns Dinge sagt und wir tun sie nicht, es wird den Geist dämpfen. Wir können nicht erwarten, weiter ganz tolle Offenbarungen zu haben von Gott, wenn wir nicht bereit sind zu sagen, und wenn er mir was zeigt, ich werde es tun. Wir haben vorhin dieses Lied gesungen. Heiliger Geist, Oceans, ja, wo es heißt in dieser Bridge, Heiliger Geist, bring mich, jetzt muss ich es holen. Heiliger Geist, leite mich dahin, wo mein Vertrauen grenzenlos ist. Lass mich auf dem Wasser gehen, wo auch immer du mich hinrufst. Nimm mich tiefer hinein, als ich selber je gehen könnte. Und jetzt kommt eine viel bessere, also jetzt kommt eine Übersetzung. Und mein Glaube wird stärker gemacht werden in der Gegenwart meines Retters. Nicht, dass ich fest im Glauben stehe. Hier heißt es, and my faith will be made stronger. Wenn mein Glaube wird stärker gemacht dadurch, dass ich Gott komplett die Herrschaft überlasse. Wir haben das vorhin gesungen. Ist es das, was du möchtest? Das heißt Leben in Ausrichtung. Führ mich hin, wo immer du mich hinführen willst. Das ist Leben in Ausrichtung. Das ist ein gekreuzigtes Leben. Und wir sagen, wir ziehen nicht mehr unser eigenes Ding durch. Wir singen diese Dinge nicht nur und sagen, Herr, dein Wille geschehen. Ich will so im Sinn von wir beten. Herr, ich möchte so gern, dass dein Wille geschieht. Mach, dass dein Wille geschieht. So funktioniert es nicht. Ich kann doch nicht drum beten und sagen, Herr, mach, dass dein Wille geschieht. Wie geschieht denn Gottes Wille in meinem Leben? Indem wir ihn tun, indem wir aufstehen und ihn tun, aber nicht indem wir beten, Herr, dein Wille geschehe, mach doch bitte, dass in meinem Leben irgendwie dein Wille geschieht und Gott macht Pling und sein Wille kommt in dein Leben hinein. So funktioniert es doch nicht. Ja, sondern wir erkennen und sagen, okay, hier kreuzt sich mein Wille mit Gottes Wille, hier ist mein Wunsch und ich würde mich echt freuen, wenn wir aufhören, diese Dinge zu singen. Und statt, nee, wir singen sie weiter, aber wir meinen sie nicht nur so, sondern wir machen es dann auch. Das hat ernsthafte Konsequenzen, wenn wir sowas singen und von Herzen singen und dann noch hingehen und es tun. Das heißt, wir müssen zulassen, dass es geschehen kann, indem wir aufstehen und sagen, okay, ich kapituliere. Und ich glaube, dass jetzt echt Zeit ist, auch Zeit hier aufzuhören, aber Zeit nicht aufzuhören, Gott auf diese Art und Weise den Raum einzuräumen, der ihm gehört. Wenn du im Geist leben willst, wenn du im Geist wandeln willst, dann fängt es damit an, dass du verstehst, dass du nicht dir selber gehörst. Und dass Gott jede Autorität hat, dir zu sagen, wo du hingehst, was du tust, was du zu mögen hast. Ja, dass er deinen Geschmack prägt, dass er deine Freizeitaktivitäten prägt, dass er deine Beziehungen prägt, wie du deine Frau, deinen Mann behandelst, wie du andere Leute behandelst, wie du Verantwortung übernimmst, egal in welchem Bereich. Jeder Bereich des Lebens. Es geht nicht, dass wir nur teilweise sagen, Gott, du hast hier und hier Herrschaft, aber in dem Bereich da pflege und hege ich meine Unabhängigkeit. Seid ihr bereit mitzugehen? Das ist ein Wachstumsweg. Das ist ein Wachstumsweg. Und ich sage euch, selbst wenn ihr heute jetzt sagt, okay, Schluss, ich setze diesen Schlusspunkt, es wird die nächste Situation kommen morgen, immer wieder, wo wir sagen, und ich werde die gleiche Entscheidung treffen. Aber ich lade euch ein, warum? Weil wir das, was wir wollen, was wir uns doch so wünschen, dass wir weiterkommen, dass wir wachsen im Glauben, dass wir im Geist leben, dass Gott endlich hier uns zu Einzelnen machen kann, aber auch zu einer Gemeinde machen kann, wo er voll Freiraum hat. Das wünsche ich mir so, das wünsche ich mir für uns, das wünsche ich mir aber vor allen Dingen für andere. Ja, dass Gott uns gebrauchen kann auf eine Art und Weise, wie er uns nur gebrauchen kann, wenn wir völlig kapituliert haben. Und das wünsche ich mir. Und wenn ihr euch das auch wünscht, dann sehen wir schon viele, die sich das wünschen. Und die sich das nicht nur wünschen, sondern wo das dann auch konkret wird. Und ich lade euch jetzt einfach ein, vor Gott zu kommen, nochmal. Und wirklich ganz real diese Dinge durchzugehen. Ja, Ausrichtung. Ein Leben in Ausrichtung. Kapitulieren. Blickrichtung auf Gott hin. Wirklich ihm einräumen, dass sein Wille geschieht. Dieses Ringen auch darum. Dieses Ringen darum, dass er zum Zug kommt mit uns. Und das wollen wir jetzt einfach auch tun. Dass wir aufmerksam werden für seine Stimme. Dass wir sie nicht wegdrücken. Dass wir sie erkennen unter tausend anderen Stimmen. Und dazu lade ich uns alle ein, dass wir da dranbleiben, auch als Gemeinde. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann werden wir genau das erleben, was wir vorhin in dem Bild gehört haben, dass wir Stufe um Stufe erklingen. Das sind keine Leistungsstufen, ja, also es ist nicht ein Gott, der sagt so, und jetzt immer Stufe, ja, wie in der Schule so. Aber es ist schon so, Gott sagt ja auch selber, wenn ihr euch mir naht, ja, ich nahm mich euch, dass es schon davon abhängig ist, was wir tun und was wir nicht tun. Ganz klar. Von seiner Seite aus, alle Gnade ist da und er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass wir in dieses Leben kommen im Geist, das er von Anfang an für uns hatte, von Kraft zu Kraft. Lass dir einfach jetzt auch in dieser Zeit nochmal von Gott direkt Dinge sagen, okay?